Saudi-Arabien. Ein Wüstenstaat sucht Investoren.
Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Katharina Lehmann und Thomas Altmann, Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, Saudi-Arabien plant, die aktuell geltenden Beschränkungen für Aktieninvestitionen ausländischer Investoren zu lockern. Das ist für uns ein guter Grund, heute genauer auf den Wüstenstaat, auf seine Bevölkerung, auf seine Wirtschaft und auf seine Finanzen zu schauen. Und wie immer mache ich das gemeinsam mit Thomas Altmann. Hallo Thomas.
Hallo Katharina.
Thomas, ich habe gerade schon gesagt, dass Saudi-Arabien als Wüstenstaat gilt. Was kannst du uns sonst über Saudi-Arabien und seine Bevölkerung erzählen?
Ja, Wüstenstaat deshalb, weil 95% des Territoriums von Saudi-Arabien aus Wüste bestehen. Dabei ist Saudi-Arabien insgesamt ein riesiges Land. Es erstreckt sich über 2,1 Millionen Quadratkilometer. Wenn wir das mit Deutschland vergleichen, ist Saudi-Arabien 6-mal so groß. Trotz der riesigen Fläche hat Saudi-Arabien nur 35 Millionen Einwohner. Also weniger als die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Entsprechend leben auf einem Quadratkilometer nur 16 Einwohner. In Deutschland teilen sich 234 Einwohner einen Quadratkilometer. Auffallend ist vor allem, wie jung die saudi-arabische Bevölkerung ist. Das Durchschnittsalter liegt bei 32 Jahren. Zum Vergleich. In Deutschland haben wir einen Altersdurchschnitt von 47 Jahren. Dieser Unterschied liegt vor allem daran, dass die Geburtenrate in Saudi-Arabien doppelt so hoch ist. Denn die Lebenserwartung, die ist absolut vergleichbar.
Das sind in der Tat immense Unterschiede zwischen Saudi-Arabien und Deutschland. Gibt es noch etwas, über das wir an dieser Stelle sprechen sollten?
Ein Thema, das wir natürlich ansprechen müssen, sind die Menschenrechte. Das Auswärtige Amt hat hier eine sehr diplomatische Formulierung gewählt. Diese lautet: Saudi-Arabien ist verfassungsrechtlich eine absolute Monarchie, deren rechtliche Basis die Scharia ist. Menschenrechte gelten unter Vorbehalt ihrer Vereinbarkeit mit der Scharia. Amnesty International wird vom Wording her deutlicher und prangert vor allem die Hinrichtungen im Rahmen der Todesstrafe an. 2024 hat die Zahl der Hinrichtungen mit 345 einen traurigen Höhepunkt erreicht. Zwischen 2014 und Juni 2025 wurden insgesamt 1816 Todesstrafen vollstreckt.
Diese Zahlen machen traurig und betroffen. Und es ist richtig und wichtig, dass wir in unserem Podcast dazu nicht schweigen. Lass uns trotzdem zurück zu den Finanzthemen kommen. Mit welcher Währung wird in Saudi-Arabien bezahlt?
Landeswährung ist der Saudi-Rial. Das zugehörige Wechselkurskürzel lautet SAR. Der Rial ist mit einem Wechselkurs von 3,75 an den US-Dollar gekoppelt. Wenn wir den Wechselkurs zwischen Rial und Euro anschauen, sehen wir also de facto den Euro-Dollar-Verlauf. Für einen Euro bekommst du aktuell 4,4 Saudi-Rial.
Lass uns an dieser Stelle den Sprung von der Währung zur Geldpolitik machen. Wie sieht es hier aus? Wie hoch ist der Leitzins in Saudi-Arabien?
Der Leitzins wird von der Saudi-Zentralbank festgelegt. Seit kurzem liegt er bei 4,75%. Seit kurzem bedeutet, dass er im September von 5% auf jetzt 4,75% abgesenkt wurde. Das war die erste Änderung beim Leitzins in diesem Jahr. Wir sehen hier, aufgrund der Währungskopplung verändert die Saudi-Zentralbank ihren Leitzins so parallel wie möglich mit den Zinsänderungen der US-Notenbank Fed.
Das war der Blick auf den Zins für kurze Laufzeiten. Wie sieht es bei Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten aus? Was siehst du da?
Schauen wir auf die klassische 10-jährige Laufzeit. 2035 fällige und in Landeswährung begebene Staatsanleihen werden mit einer Rendite von etwa 5% gehandelt.
Das bringt mich automatisch zur nächsten Frage. Wie viele Staatsanleihen muss Saudi-Arabien eigentlich begeben? Und wie steht es um die Staatsverschuldung?
Der Internationale Währungsfonds gibt die Staatsverschuldung für 2024 mit 30% an. 2014 waren das noch praktisch nicht vorhandene 1,5%. Bis 2030 rechnet der IWF mit einem weiteren Anstieg auf 45%.
Darf ich daraus schließen, dass Saudi-Arabien aktuell hohe Haushaltsdefizite fährt?
Damit liegst du vollkommen richtig. Im vergangenen Jahr lag das Haushaltsdefizit bei 3% des Bruttoinlandsproduktes. In diesem Jahr wird es wohl bei 3,4% liegen.
Was sind denn die Gründe für dieses Defizit?
Einer liegt im Ölpreis. Saudi-Arabien ist ja das zweitgrößte Ölförderland weltweit nach den USA. Mit einem Anteil von etwa 10% an der globalen Fördermenge. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres lag der Ölpreis im Durchschnitt bei $67. Saudi-Arabien bräuchte aber einen Ölpreis von $92 für einen ausgeglichenen Haushalt. Seit 2022 liegen wir da kontinuierlich darunter.
Damit sind wir schon mitten in der Wirtschaft Saudi-Arabiens. Wie groß ist diese im internationalen Vergleich?
Wenn wir alle Volkswirtschaften der Erde nach BIP sortieren, steht Saudi-Arabien auf Rang 19. Davor steht die Türkei, dahinter die Niederlande.
Wie groß ist das saudi-arabische BIP denn? Absolut und im Verhältnis zur Bevölkerung?
2024 lag das Bruttoinlandsprodukt bei 1,1 Billionen Euro. Das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner lag im vergangenen Jahr bei knapp 32.000 Euro. Zum Vergleich. In Deutschland liegt das BIP je Einwohner bei 52.000 Euro. Das durchschnittliche Monatseinkommen pro Kopf liegt in Saudi-Arabien bei 2.739 Euro. In Deutschland sind es aktuell 4.231 Euro. Bei der Betrachtung dieser Zahl müssen wir aber berücksichtigen, dass die Lebenshaltungskosten bei 64% der deutschen Lebenshaltungskosten liegen. Das gleicht die eben genannten Unterschiede beim Einkommen wieder aus.
Das sind interessante Zahlen. Lass uns auf das Wachstum schauen. Wie sah es da in den vergangenen Jahren aus und wie sind die Prognosen?
Im vergangenen Jahr ist die Wirtschaft Saudi-Arabiens um 1,3% gewachsen. Für dieses Jahr sind die Prognosen optimistischer. Der Internationale Währungsfonds geht von 3% aus, für das kommende Jahr dann sogar von 3,7%.
Wenn wir schon beim Zustand der Wirtschaft sind, wie sieht es mit der Arbeitslosenquote aus?
Die ist äußerst niedrig. Der aktuelle Wert liegt bei 2,8%.
Eine positive Zahl. Wie wichtig ist der internationale Handel für Saudi-Arabien?
Saudi-Arabien hat im vergangenen Jahr Waren im Wert von 29% des BIP exportiert und gleichzeitig Waren im Wert von 26% des BIP importiert. Das bedeutet, Saudi-Arabien erzielt einen Außenhandelsüberschuss. Zum Vergleich. In Deutschland haben sich die Exporte 2024 auf 42% des BIP summiert.
Jetzt interessiert mich, wer sind denn die wichtigsten Handelspartner für Saudi-Arabien?
Ja, der größte und wichtigste Handelspartner ist China. Nach China gehen 15% aller Exporte und aus China kommen sogar 24% aller Importe. Dahinter folgen auf der Exportseite Südkorea, Japan, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Bei den Importen sind es die USA, die Vereinigten Arabischen Emirate, Indien und schließlich Deutschland auf Platz 5.
Du hast gerade Deutschland angesprochen. Welchen Stellenwert besitzt der Handel mit Saudi-Arabien für Deutschland?
Ja, von insgesamt 238 Handelspartnern liegt Saudi-Arabien bei den deutschen Exporten auf Rang 33, bei den deutschen Importen auf Rang 61. Im vergangenen Jahr wurden Waren im Wert von 8,7 Milliarden Euro nach Saudi-Arabien verkauft und Waren im Gegenwert von 1,7 Milliarden aus Saudi-Arabien gekauft. Deutschland erzielt also einen deutlichen Handelsüberschuss mit Saudi-Arabien.
Was handelt Saudi-Arabien denn überwiegend mit seinen Handelspartnern?
Das wird dich jetzt nicht überraschen. Rohöl und Erdgas machen fast 80% der Ausfuhren aus. Bei den Importen stehen Maschinen und Autos ganz oben auf der Liste.
Wir kommen in unserer heutigen Episode immer wieder zum Öl zurück. Und beim Gedanken an Unternehmen aus Saudi-Arabien kommt vielen sicherlich als erstes Saudi Aramco, der größte Ölkonzern der Welt, in den Sinn. Nicht zuletzt aufgrund des beeindruckenden Börsengangs. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, Saudi Aramco ist 2019 an die Börse gegangen. Das Emissionsvolumen lag bei 25,6 Milliarden Euro. Damit ist Saudi Aramco der bis zum heutigen Tag weltweit größte Börsengang in der Geschichte gelungen. Die Kursentwicklung seitdem ist aber weniger herausragend. Der Emissionspreis lag bei 32, Ende September stand die Aktie bei 25.
Und welchen Stellenwert hat Saudi Aramco an der dortigen Börse?
Schauen wir auf den Tadawul All Share Index. Der besteht aus 256 Unternehmen und in dem hat Saudi Aramco trotz der mäßigen Kursentwicklung ein Gewicht von 15%. Übertroffen wird das nur von der Al-Rajhi Bank, die für 16% des Index steht.
Wie hat sich der Index entwickelt?
Tatsächlich gehört Saudi-Arabien zu den wenigen Aktienmärkten, die bei Ende September im Minus liegen. Ende des dritten Quartals lag das Minus bei 4%.
Ist das auch ein Grund für die geplante Lockerung beim ausländischen Aktienbesitz, die ich eingangs schon kurz angesprochen habe?
Das ist durchaus denkbar, denn aktuell gilt für ausländische Investitionen in saudi-arabische Aktiengesellschaften eine Obergrenze von 49%. Wenn ausländische Investoren künftig höhere Anteile halten dürfen, könnte das mehr Kapital ins Land locken. Zudem bringt die Aufhebung der bestehenden Grenze einen nicht unerheblichen Nebeneffekt mit sich.
Jetzt bin ich gespannt. Welcher ist das?
Aufgrund der aktuellen 49%-Grenze sind saudi-arabische Aktien in den MSCI-Indizes niedriger gewichtet. Im MSCI Emerging Markets Index hat Saudi-Arabien aktuell ein Gewicht von 3,3%. Eine Aufhebung der Grenze würde dieses Gewicht auf etwa 4% ansteigen lassen. Und die ETF-Anbieter wären entsprechend gezwungen, in Saudi-Arabien nachzukaufen.
Wie prominent sind ausländische Käufer denn aktuell in Saudi-Arabien vertreten?
Im August beispielsweise waren Ausländer für 35% aller Aktienkäufe verantwortlich. Das ist also schon erheblich.
Und dennoch möchte Saudi-Arabien weiteres Kapital anziehen.
Ja, das braucht es, wenn es die geplanten großen Projekte vorantreiben will. Die Regierung hat ja 2016 den Wirtschaftsplan Vision 2030 ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die Wirtschaft zu transformieren und weniger abhängig vom Öl zu machen. Und eben auch mit dem Ziel, ein optimales Umfeld für nationale und internationale Investoren zu schaffen.
Was ist da denn genau geplant?
Ein Teil der Vision 2030 ist das NEOM-Projekt, in dem die Küste am Roten Meer vollkommen neu gestaltet werden soll. Dazu zählen eine schwimmende Industriestadt, ein Skigebiet und eben auch die Wüstenstadt Salain. Salain ist ein Projekt mit dem Ziel, eine Wüstenstadt mit nur 200 Meter Breite, aber 170 Kilometer Länge zu bauen. Sie sollte nach dem ursprünglichen Plan Platz für 9 Millionen Menschen bieten. 500 Meter hohe Wolkenkratzer sollten dort stehen. Auto- und emissionsfrei sollte sie sein und zu 100% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Bereits letztes Jahr wurde die geplante Länge auf 2,4 Kilometer reduziert. Für dieses und weitere Projekte wurde extra der NEOM Investmentfonds gegründet, auch mit dem Ziel, Investoren zu gewinnen. Dennoch wurden die Arbeiten an Salain jetzt wohl aus Kostengründen zumindest bis auf Weiteres gestoppt. Schätzungen zufolge hätte das Projekt um die 2 Billionen Dollar verschlungen. Andere NEOM-Projekte laufen aber weiter. Und da auch Saudi-Arabien Projekte solcher Größe nicht alleine stemmen kann, gilt, wie überall auf der Welt, weiterhin das Motto: Geldgeber sind herzlich willkommen.
Es bleibt also spannend, wie es mit dem NEOM weitergeht und welche Projekte in Saudi-Arabien als nächstes kommen. Und ich vermute, Thomas, du wirst das für uns beobachten. Wir sind am Ende dieser Episode angekommen. Mir hat es wie immer viel Spaß gemacht und ich hoffe Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören und verabschiede mich von Ihnen. Auf Wiederhören.
Tschüss, auch von mir.
Die im Podcast #Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.